Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Inszenierung. Die Internetkonzerne erfinden die virtuelle Realität neu. Metaverse. Wenn Science Fiction zum Geschäftsmodell wird. Handyshow. Neue Smartphones und 5G-Technik auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Digitalkrieg. Im Internet wird weiter erbittert um die Ukraine gekämpft. Und das digitale Logbuch Simulacron 5.0.
Um das Jenseits geht es bei uns heute in Computer und Kommunikation, denn Meta ist griechisch und heißt übersetzt Jenseits. Meta nennt sich aber auch der Facebook-Konzern seit Ende letzten Jahres, weil er ein digitales Universum jenseits der physischen Welt bauen möchte. Auch andere Konzerne haben solche Pläne. Achim Killer, was weiß man denn von diesem Metaversum oder den Metaversen?
Wenig Konkretes. Es sind ja vor allem technische Visionen, die da öffentlich diskutiert werden. Utopien und Dystopien. Und die sind sehr verschieden. Es kommt darauf an, wen man fragt. Datenschützer sagen, das wird die Hölle. Meta wiederum zeichnet das Bild von einem kommunikativen Paradies. Einig ist man sich nur an einem, das Metaversum gibt's noch nicht. Aber es werden schon Grundstücke verkauft.
Wie denn das?
Naja, da gibt's beispielsweise so ein Projekt in der virtuellen Realität, das heißt Decentraland. Also organisiert wie ein großes Stück Land, aufgeteilt in ein paar 10.000 Parzellen. Kann man kaufen und darauf dann Malls bauen, also Webshops halt für digitale und für physische Dinge. Oder eine Event-Location. Da werden mittlerweile auch schon Konzerte veranstaltet. Ähnliches gibt's auf Computerspielplattformen wie Fortnite. The Sandbox ist ein anderes Internetspiel, bei dem man Grundstücke kaufen kann, mit letztendlich richtigem Geld. Und die haben inzwischen auch eine Marktkapitalisierung von einigen Milliarden Euro. Die Vision ist jetzt, diese und andere virtuelle Realitäten zum großen, verteilten und kompatiblen System zu verbinden.
Ja, und der mittlerweile zum Buzzword gewordene Name dafür ist eben Metaverse. Erfunden hat ihn der Science-Fiction-Autor Neal Stephenson für seinen Roman Snow Crash, der 1992 erschienen ist.
Ich weiß nicht, ob ich ein klar ausformuliertes Ziel hatte. So arbeite ich im Allgemeinen nicht. Ich will vielleicht nur zeigen, dass es sich bei Geld und Computer, den Themen, die uns heute sehr wichtig sind, um alte Themen handelt. Und dass man eine lustige Geschichte darüber erzählen kann.
Neal Stephenson plaudert am renommierten Massachusetts Institute of Technology über seine Science-Fiction-Stories. Deren Handlung ist frei erfunden und manchmal denkt sich Stephenson auch neue handelnde Wesen aus. So entwickelte er für seinen Roman Snow Crash die Figur des Avatars, der mittlerweile längst in der Realität angekommen ist, zumindest in der virtuellen.
Wären diese Avatare richtige Menschen auf einer richtigen Straße, könnte man unmöglich bis zum Eingang des Hauses vordringen. Die Menge ist viel zu dicht gedrängt. Aber das Computersystem, das die Straße verwaltet, hat Besseres zu tun, als zu verhindern, dass die Millionen Menschen hier ineinander laufen. Es bemüht sich gar nicht erst darum, dieses ungeheuer schwierige Problem zu lösen. Auf der Straße können Avatare einfach durcheinander hindurchspazieren.
Das Habitat der Avatare ist das Metaversum. Und auch das soll Wirklichkeit werden. Mark Zuckerberg hat den alten, belasteten Namen seines Konzerns ausgewechselt gegen den der digitalen Zweitwelt in Stephensons Buch Snow Crash.
Ich bin stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Unternehmen ab heute Meta heißt.
So Zuckerberg im Oktober 2021 auf der Entwicklerkonferenz von Meta. Auch andere Unternehmen vermarkten Cloud-Services, VR-Zubehör und Kommunikationsdienstleistungen unter dem schillernden Begriff. Der Rest ist Zukunftsmusik. Das britische Marktforschungsunternehmen Gartner hat die Visionen und Marketingstrategien der IT-Anbieter systematisiert.
Es gibt die Vorstellung, dass man in eine virtuelle Welt transportiert wird. Das ist die herkömmliche Auffassung vom Metaversum.
sagt Marty Resnick von der Gardner Group. Allerdings soll das bestehende Universum nicht nur digital verdoppelt werden. Das Metaversum werde vielmehr auch die alte Welt durchdringen und überlagern.
Außerdem geht es darum, unsere physische Welt zu digitalisieren, um mit ihr im realen Raum besser interagieren zu können.
Vor allem aber ist das Metaversum ein Geschäftsmodell.
Beim dritten Aspekt, unter dem das Metaversum betrachtet wird, geht es um Finanztransaktionen, um Tokens, um Kryptowährungen und so weiter. Die bilden das wirtschaftliche Rückgrat des Metaversums. Es wird also definiert durch Transport, Transformation und Transaktionen.
Fazit: Das Metaversum ist der Fantasie eines Science-Fiction-Autors entsprungen. Realisiert werden soll es in der Zukunft. Und in der Gegenwart beherrscht es die Fantasie von Unternehmensstrategen und Investoren.
Es ist ein Mode- und Marketingwort geworden, seitdem sich Facebook umbenannt hat. Oder vielleicht schon zuvor, als Microsoft seine Metaverse-Initiative angekündigt hat. Aber es ist nicht neu. Den Begriff gibt es schon länger.
Das Metaversum, ein Fantasieprodukt, wird zum Geschäftsmodell. Achim, technisch muss da ja etwas drin sein. Es kann ja nicht nur darum gehen, ein paar Spieleplattformen oder Internetshops zusammenzuschließen, sondern die Vision, die mit diesem Metaversum verbunden ist, die muss doch größer sein.
Ja, das ist umfassend. Und deshalb soll im Metaversum natürlich nicht nur konsumiert werden, sondern auch gearbeitet. Und das ist ganz interessant, was beispielsweise Microsoft macht. Die wollen 3D-Konferenzen ermöglichen, also nicht Video, sondern 3D-Konferenzen. Man würde sich dann mit den anderen Konferenzteilnehmern gemeinsam in einem virtuellen Raum befinden und nicht nur zweidimensionale Bildchen voneinander sehen. Soll bald in Teams integriert werden. Und den Gedanken kann man weiterspinnen, wenn virtuelle und physische Welt sich überlagern sollen, dann kommen Hologramme ins Spiel, also dreidimensionale digitale Wiedergänger von einem. Da wird man zum Chef zitiert, sitzt im Homeoffice und schickt sein Hologramm.
Da sind wir aber noch weit von entfernt, dass so etwas geht.
Ja, man merkt halt schon, ob man es mit dem wirklichen Menschen zu tun hat oder mit dem Digitalisierten. Und das ist auch der Bereich, in dem die Technik weiterentwickelt werden muss, bevor es zu einer richtigen Zweitwelt reicht. Ich meine, wenn mein Avatar irgendwo eine Schraube reindreht, sei es in einen realen Gegenstand oder in einen virtuellen, dann möchte ich schon wissen, ob das jetzt schwer geht, weil alles verrostet ist, oder plötzlich ganz leicht, weil gerade der Kopf von der verrosteten Schraube abgebrochen ist. Und sowas bekommt man ja in der gegenwärtigen virtuellen Realität nicht mit. Da hört man und sieht, fühlt, schmeckt und riecht aber nichts. Vor allem bei der Haptik, denke ich, gibt es da noch große Defizite.
Aber die heutige Computergrafik reicht für das Metaversum, sagen Sie?
Für sich genommen sicherlich. Das, was Computerspiele da heute bieten, ist ja wirklich ansehnlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Problematisch wird es nur, wenn jemand in der virtuellen Realität spontan einen Mund aufmacht. Dann würde man mit heute gängiger Technik wohl sehen, dass er bloß digital ist. Die Synchronisation von gesprochener Sprache mit den Lippenbewegungen von Avataren benötigt extrem viel Rechenleistung. Oder mehr künstliche Intelligenz. Man möchte ja auch in der virtuellen Realität nicht daherkommen wie ein dummes animiertes GIF. Second Life gibt es ja noch. Die Internetplattform, die vor 20 Jahren schon einiges von dem vorweggenommen hat, was das Metaversum heute verspricht. Und die ist ja auch als Ort für virtuelle Meetings angepriesen worden. Ja, hat nicht funktioniert. Auf einen Geschäftstermin geht man halt ungern als Comicfigur. Also, da gibt es schon noch Entwicklungsbedarf.
Und ist das Metaversum nun eine Vision, die real werden könnte?
Ich habe da so meine Zweifel. Jahrzehntelang waren Softwarehäuser vor allem darum bemüht, Systemgrenzen hochzuziehen. Und ausgerechnet die sollen jetzt ein weltumspannendes und sogar die Welt transzendierendes System ohne Grenzen bauen. Also die gegenwärtigen technischen Unzulänglichkeiten, die können sicherlich überwunden werden. Das Problem sind die Akteure.
Das Metaversum oder wie aus Science-Fiction Realität werden kann, darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir bleiben noch im Metaverse, diesen neuen virtuellen Räumen im Internet, und richten unseren Blick auf die Mobilfunkindustrie. Denn das Metaverse wird keineswegs ein statischer Raum sein, gebunden an irgendwelche echten Räumlichkeiten mit vier Wänden. Auch unterwegs, auf mobilen Endgeräten soll es stets präsent sein und 5G soll es richten. Das jedenfalls ist eine der Tech-Stories, die von der Industrie diese Woche auf dem Mobile World Congress erzählt wurden. Nach zweijähriger Corona-Pause meldete sich die bedeutendste Mobilfunkmesse wieder zurück. Doch auch auf dem Messegelände in Barcelona warf der Angriff auf die Ukraine einen Schatten, wie Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Der erste Eindruck, ja, es ist wieder was los in Barcelona. Wenige Absagen prominenter Hersteller, große Stände mit Smartphones und anderen mobilen Geräten, Virtual Reality-Vorführungen, zahlreiche Panels mit Vorträgen und Diskussionen. Die Leute wollen sich einfach wieder face-to-face treffen. Das hörte man oft auf der Messe, auch wenn es noch nicht wieder ohne Maske ging. Tech-Journalist Ludek Vokac hat jeden Mobile World Congress bisher besucht und er fand schon am ersten Tag der Messe, es sehe ganz gut aus, eigentlich wie business as usual.
Looking optimistic, seems to be business as usual.
So ganz business as usual war es dann allerdings auch nicht. Einerseits, weil doch in manchen Messehallen noch Platz für mehr Stände gewesen wäre. Andererseits, weil der russische Pavillon von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt wurde.
The GSMA strongly condemns the invasion of the Ukraine by Russia.
Die GSMA verurteile die russische Invasion der Ukraine, so Stefanie Lynch-Habib, die Marketingchefin des Mobilfunkbranchenverbandes. Im Vorfeld hatten die Veranstalter erklärt, sie hofften auf 40.000 bis 60.000 Besucherinnen und Besucher. Das wären etwa halb so viele gewesen wie vor Corona. Dass die Messe überhaupt wieder als echte Präsenzveranstaltung abgehalten werden konnte, GSMA-Chef John Hoffman sagte, schon das sei ein Erfolg. Wir verdanken ihnen auch den Erfahrungen, die wir bei den Messen in Shanghai und Los Angeles im vergangenen Jahr gemacht haben. Wir hatten mehr als 1500 Aussteller und Sponsoren. Es ist zwar noch nicht wie vor Covid, aber es geht voran. 5G kommt jetzt wirklich, verspricht die Branche. Das Internet der Dinge, Augmented Reality und das Metaverse stehen in den Startblöcken oder sind schon dabei, sie zu verlassen. Ana Belén Rodríguez ist mit im Rennen. In ihrer Firma Otro Nivel Studio arbeiten knapp 40 Programmiererinnen und Programmierer an möglichst lebensechten Avataren fürs Metaverse. Noch ist nicht alles perfekt, aber die virtuellen Welten sind auch keine reine Zukunftsvision mehr, da ist sie überzeugt. Natürlich sei es gewagt, ein Datum zu nennen, aber wenn es gut gehe, könne man in 5 Jahren schon etwas davon sehen.
Es sería muy aventurero dar una fecha, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor estamos hablando de unos 5 años, donde se van a ir haciendo cosas poco a poco.
Ich glaube, dass das Metaverse Stück für Stück kommt. Es fängt klein an und wird schnell immer größer werden, so Ana Belén Rodríguez. Auch das Internet der Dinge soll jetzt endgültig Fahrt aufnehmen. Die Branche hat ein neues Verkaufsargument entdeckt, den Klimaschutz. Ob in der Landwirtschaft, bei Pharmakonzernen oder Logistikunternehmen, vernetzte Geräte könnten Emissionen einsparen, sagt Fabio De Pasquale vom IT-Dienstleister Atos.
Yeah, it's not imagination, it's reality. For example, logistics.
Das ist keine Spinnerei, das ist Realität. Der Gütertransport zum Beispiel stößt enorm viel Kohlendioxid aus. Statt die Menge der zu transportierenden Güter zu reduzieren, kann man mit Hilfe des Internets der Dinge zum Beispiel die Wege effizienter gestalten. Riesige CO2-Einsparungen verspricht die Branche. Kritische Experten rechnen dagegen. IoT-Hardware muss gebaut werden, alte Geräte werden zu Sondermüll. Und die umfangreiche Sensorik, die fürs Internet der Dinge nötig ist, verbraucht natürlich auch Strom. Das alles werde die Bilanz schmälern. Apropos Sensoren, sie generieren Unmengen von Daten. Big Data, aber potenziell auch Informationen über jeden Einzelnen. Auch das war Thema beim Mobile World Congress. Rema Galdon vom Think Tank Ethicas mahnte, wer man ist, mit wem man spricht, wo man arbeitet, wen man liebt, das alles sei auch in politischen Prozessen von Interesse.
Knowing who you are, who you talk to, where you work, who you love can have a lot of interest in specific political processes, as we're seeing currently in Europe.
Das sehe man ja ganz aktuell auch in Europa, meinte sie, ohne dabei Russland beim Namen zu nennen. Die Branche selber gibt sich jedenfalls woke.
As we move into digital everything,
das Digitale überall werfe Fragen auf, so GSMA-Chef John Hoffman. Gleichberechtigte Teilhabe und Zugang zu Kommunikationstechnologie, die Branche messe dem allergrößte Bedeutung zu.
Social inclusion, the digital divide, at the paramount of everything that we do.
Große Bedeutung hat jedenfalls die Messe selbst wieder erlangt. Es seien deutlich mehr als die erhofften 60.000 Besucherinnen und Besucher nach Barcelona gekommen, teilten die Veranstalter nach dem Ende des Mobile World Congress am Donnerstag mit.
Über den Mobile World Congress in Barcelona berichtete Reinhard Spiegelhauer. Derweil nehmen die Angriffe auf Webseiten russischer Unternehmen und Ministerien massiv zu als Reaktion auf Putins Überfall der Ukraine. Und es wird sowohl auf verschiedenen Social-Media-Plattformen als auch im Darknet dazu aufgerufen, sogenannte kritische Infrastruktur auf russischem Territorium anzugreifen. Gleichzeitig werden Forderungen laut, die Internetverwaltung ICANN solle die Top-Level-Domain.ru löschen. Russland soll so vom Internet abgeklemmt werden. Wer organisiert diese Aufrufe und was sollen sie bewirken, Peter Welchering?
Also die Forderung, die ICANN möge Russland vom Internet abklemmen, die stammt von der ukrainischen Regierung. ICANN-Sprecher haben das auch schon zurückgewiesen, diese Forderung, und die ICANN hat nochmal ihre Neutralität betont. Dann haben verschiedene Netzexperten auch darauf hingewiesen, dass mit so einer Löschung der Top-Level-Domain für Russland, also .ru, gar nicht viel erreicht werden würde. Denn nach einiger Zeit würden einfach nur ein paar Zertifikate auf Webseiten mit dieser Top-Level-Domain eben nicht mehr funktionieren. Deshalb wurden auch weitere Netzsperren gefordert, aber gegen die spricht, dass die ja zum einen technisch durchaus umgangen werden können und zum zweiten könnten solche Netzsperren dazu beitragen, dass das globale Internet eben in viele nationale Netze zerfalle. Und das würde Diktatoren und Autokraten gerade gefallen, weil die ja dann ihr Netz viel leichter kontrollieren können, ihr nationales Netz, und die könnten dann eben Einflüsse, Informationen von außen auch leichter abwehren.
Kommen wir zu den Cyberangriffen, die da stattgefunden haben. Da wurden ja nicht nur Webseiten blockiert oder für einige Stunden lahmgelegt, sondern auch Server des russischen Verteidigungsministeriums und des belarussischen Waffenherstellers Tetraeder angegriffen. Lassen sich diese Angriffe zuordnen?
Das sind sehr unterschiedliche Gruppen. Da muss man erstmal sortieren, da fällt der Überblick manchmal gar nicht so leicht. Zum einen haben wir da die sogenannte internationale IT-Armee, die hat die ukrainische Regierung, genauer das Verteidigungsministerium, gegründet. Und das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint hat mal nachgeforscht, wie viele Hacker und IT-Experten da mitmachen. Die sind auf die Zahl von 175.000 Mitgliedern dieser ja sozusagen freiwilligen Verbände gekommen. Und diese internationale IT-Armee, die arbeitet auch, kann man nachverfolgen, eine regelrechte Angriffsliste ab.
Und dann hat sich ja auch die berühmt-berüchtigte Hackergruppe Anonymous gemeldet.
Ja, und dann wurde es vollkommen unübersichtlich, denn unter dem Titel Anonymous, da sind ganz verschiedene Aktivisten unterwegs. Einige haben sich zu sogenannten DDoS-Angriffen auf russische Websites bekannt. Also da wurden Webserver so lange eben mit Anfragen, mit Datenpäckchen beschossen, bis sie in die Knie gingen. Und andere Aktivisten wiederum, die haben dann behauptet, sie hätten zum Beispiel eine Fischzucht angegriffen, dort die Industriesteuerung für die Pumpen manipuliert, aber solche Angriffe, die haben sich bisher nicht bestätigen lassen. Und dann gab es von Aktivisten eben auch noch Spendenaufrufe unter dem Namen Anonymous. Da gab es allerdings dann auch ganz klare Distanzierungen von anderen Anonymous-Gruppen, die gesagt haben, zu spenden werden wir nicht aufrufen.
Gibt es denn auf all diese Vorgänge russische Reaktionen?
Keine offiziellen. Der Inlandsgeheimdienst hat immerhin zu erhöhter Wachsamkeit der Ministerien und der Unternehmen aufgerufen. Aber es gab von Gruppen wie etwa der Conti-Ransomware-Gruppe oder des Kuming-Projekts bereits Stellungnahmen, dass sie digitale Angriffe auf russische Websites oder Infrastruktur vergelten werden. Und das Kuming-Projekt, das kennen wir ja von Angriffen aus dem Jahr 2021. Die waren da sehr effizient, haben gestohlene Daten westlicher Firmen nach einem Ransomware-Angriff dann auch im Internet veröffentlicht.
Müssen wir also mit einer Eskalation der Vorgänge rechnen?
Ja, das steht leider zu befürchten, aber das hängt natürlich auch von der weiteren Angriffstätigkeit ab. Die Angriffe auf Webseiten, die haben alle Beteiligten bisher, wenn man das so sagen darf, eher entspannt gesehen. Beim Angriff auf den Waffenhersteller Tetraeder sah das schon anders aus, weil da litt auch die Produktion darunter. Und die Frage ist nun, inwieweit die Mitglieder oder Hacktivisten, zum Beispiel dieser internationalen IT-Armee, Hintertüren, Angriffssoftware und spezielle Sicherheitslücken nutzen können, die bisher eben nur Gruppen der organisierten Kriminalität bekannt waren. Wie das bei den Hacktivisten dann dieser internationalen IT-Armee aussieht, das wissen wir nicht so genau. Also wer von denen hat Erfahrung und Verbindungen zu entsprechenden Gruppen organisierter Kriminalität? Die Cybereinheiten der ukrainischen Armee, die hatten zwar einiges an Verteidigungsinfrastruktur, aber die Offensivabteilung, die war ja noch im Aufbau. Und deshalb muss man schon das Fazit ziehen, ja, es kann zu einer Eskalation kommen, aber da sind tatsächlich dann die nächsten Tage mit den digitalen Angriffen, die dann vermutlich stattfinden werden, entscheidend.
Gibt es denn auch Reaktionen aus Hackerkreisen in Deutschland?
Also der Chaos Computer Club rät eindeutig davon ab, sich an solchen Hacks an russische Infrastruktur zu beteiligen. Und auch die AG Kritis, die sich ja um kritische Infrastrukturen kümmert, die ist sehr besorgt über diese Entwicklung. Manuel Artuk, der Sprecher der AG Kritis, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass eben digitale Angriffe auf kritische Infrastruktur ganz viele unbeteiligte Menschen treffen und die Hackerethik verbietet es einfach, sich an solchen Angriffen zu beteiligen.
Auch im Cyberraum findet Putins Krieg und die Gegenwehr dazu statt. Peter Welchering fasste das Geschehen zusammen. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12.8.27.
Hallo Knacki, was hast denn für ein Problem?
Kein Problem, Dicker, sondern eine Lösung.
Eine Lösung ohne Problem ist keine Lösung, sondern eine Binse.
Den Knoten in der Binse suchen.
Gib nicht so an mit deinem Latein. Es gibt keine Knoten im Binsenkraut.
Das meine ich ja. Trotzdem hast du mal auf die heiße Herdplatte gefasst. Stimmt's? Obwohl du wusstest, dass...
Knacki?
Warum eigentlich? Ist doch auch eine Binse so eine heiße Herdplatte. Sag jetzt nichts, Dicker. Was stand neben dem Herd?
Weißt du doch, unser Kühlschrank...
Das nächste elementare Problem unserer Kindheit, das Licht im Kühlschrank, Dicker. Hast du doch sicher auch geprüft, ob es wirklich ausgeht, wenn die Tür zuklappt?
Ja.
Wie denn?
Hab nach einer Weile die Tür aufgemacht und mit dem Finger die Birne angefasst, ob sie noch heiß ist. Heute würde ich ein Handy reinlegen und filmen, ob es auch wirklich dunkel wird. Opas Märchen mit dem kleinen Orchester habe ich nie geglaubt.
Hatte Opa mir nie erzählt.
Er hat ein paar Musiker reingestellt, sein Ohr fest an die geschlossene Tür gedrückt. Wenn's Licht aus ist, hören sie sofort auf zu spielen.
Warum hast du es ihm nicht geglaubt?
Weil's so kleine Orchester nicht gibt.
Wirklich, Dicker? Inzwischen gibt's die längst.
Ja, Knacki, in Spielen und Animationen, hübsch programmierte kleine Wimmelwesen auf winzigen Bildschirmen.
Irrtum. Inzwischen sind selbstdenkende Persönlichkeiten gefüttert mit individuellen Eigenschaften und Verhaltensmustern. Du bist nur einer von vielen, Dicker, im Simulacron 5.0. Alle deine guten und schlechten Eigenschaften, die geerbten und gelernten deiner Vorfahren, sind Summe deiner Handlungen.
Auch die meiner Nachbarn, Kolleginnen, Freunde und Menschen, mit denen meine Vorfahren zu tun hatten? Von wann bis wann?
Vom alten Griechen Zenon bis heute, also gute 2500 Jahre.
Zenon, der Achilles den Wettlauf mit der Schildkröte verlieren lässt? Sowas können die denken? Kann ich mal sehen?
Was? Wen? Den alten Griechen?
Mich? Wo bin ich?
Schau mal auf deinen Bildschirm, Dicker. Der Typ, der da läuft.
Was schlepp ich denn da für einen schweren Kasten?
Hardware, Dicker, du bist in Deutschland. Das ist ein Faxgerät.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die Cyberabwehr ausbauen. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Michael Stang.
Und zwar als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Es gehe um gezielte Maßnahmen, um Täter und Tatstrukturen auch im Ausland zu identifizieren, ihre Verschleierungsmaßnahmen aufzudecken und die Durchführung von Angriffen zu verhindern, sagte Faeser dem Spiegel. Die letzte Bundesregierung hatte sich nicht darauf einigen können, wie offensiv die Maßnahmen zur Cyberabwehr ausfallen sollten. Umstritten war insbesondere, ob deutsche Behörden im Fall eines Angriffs in ausländische Server eindringen dürfen, um diese auszuschalten. Die Ampel hatte ein solches Hackback im Koalitionsvertrag ausgeschlossen.
Google und Meta erringen einen Teilerfolg gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Das Verwaltungsgericht Köln hat diese Woche entschieden, das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von Straftaten und Hassrede im Internet verstoße teilweise gegen europäisches Recht. In dem Rechtsstreit zwischen den Internetkonzernen und dem Bund geht es unter anderem um die Frage, ob Google und Facebook sowie andere Netzplattformen in großem Stil Nutzerdaten von mutmaßlichen Straftätern an das Bundeskriminalamt liefern müssen. Dagegen hatten die IT-Konzerne geklagt. Da das Gericht der Klage nur teilweise stattgegeben hat, können die Beteiligten jeweils Beschwerde gegen die Beschlüsse einlegen.
Provider sollen das Pornoportal X-Hamster sperren.
Die Medienanstalten der Bundesländer haben eine Netzsperre für das Pornoportal X-Hamster beschlossen. Der Beschluss sei einstimmig erfolgt, teilte die Kommission für Jugendmedienschutz der Medienanstalten diese Woche mit. Die Bescheide mit der Aufforderung, das Angebot für den Abruf aus Deutschland zu sperren, seien den 5 größten Netzbetreibern bereits zugestellt worden. Das frei verfügbare pornografische Angebot von X-Hamster sei ein Verstoß gegen den Jugendschutz und damit rechtswidrig.
Dutzende US-Bundesstaaten gehen gegen TikTok vor.
Eine landesweite Untersuchung in den USA soll klären, ob von der Online-Videoplattform TikTok Risiken für Kinder, Teenager und junge Erwachsene ausgehe, teilte die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Healey, diese Woche mit. Die Ermittlung soll außerdem prüfen, ob TikTok sich potenzieller Risiken für junge Menschen bewusst gewesen sei und diese womöglich noch gezielt verstärkt habe. Healey spricht für ein Bündnis von 44 US-Generalstaatsanwaltschaften, das im Mai 2021 bereits erfolgreich den Facebook-Mutterkonzern Meta unter Druck gesetzt hatte, Pläne für eine Instagram-Version für Kinder fallen zu lassen.
Cogent beendet seine Geschäftsbeziehungen zu russischen Kunden.
Dies bestätigte der internationale Internetdienstanbieter mit Sitz in Washington D.C. am Freitag. Hintergrund sei die Sorge, dass Russland das Netzwerk entweder für offensive Cyberattacken nutzen könnte oder um Desinformation zu verbreiten, hieß es. Zu Cogents bisherigen Kundenstamm in Russland zählt das staatliche Telekommunikationsunternehmen Rostelekom sowie 2 der 3 größten Mobilfunkanbieter in dem Land.
Twitch geht stärker gegen Desinformation vor.
Das Livestreaming-Videoportal Twitch hat diese Woche bekannt gegeben, dass die Community-Regeln verschärft würden, um die Verbreitung falscher und schädlicher Informationen einzuschränken. Im Firmenblog heißt es, dass die Richtlinien des Dienstes zu Spam, Betrug und bösartigem Verhalten aktualisiert würden.
KI soll Verstöße gegen den Jugendmedienschutz im Internet erkennen.
Nach knapp 2 Jahren Entwicklung läuft nun ein Probebetrieb einer künstlichen Intelligenz unter der Regie der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Damit möchten die Landesmedienanstalten unter anderem Gewalt, Pornografie und politischen Extremismus aufspüren. Doch es gibt zahlreiche Bedenken gegen die Initiative. So hatten diese Woche mehr als 40 zivilgesellschaftliche Organisationen den EU-Rat in einem offenen Brief aufgefordert, den Einsatz vorausschauender und profilbildender KI-Systeme in den Sektoren Strafverfolgung und Justiz zu verbieten. Der Einsatz solcher Technik setze die Unschuldsvermutung und zahlreiche Grundrechte außer Kraft.
Sternzeit, 5. März. Die Ampelkoalition und der Weltraum. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung umfasst mehr als 170 Seiten. In einigen Zeilen geht es um das Weltall. So lautet im Bereich Zukunftsstrategie Forschung das 5. von 6 Zielen die Erforschung von Weltraum und Meeren und Schaffung nachhaltiger Nutzungsmöglichkeiten. Was genau unter einer solchen Nutzung des Weltraums zu verstehen ist, steht dort nicht. Später wird betont, dass Raumfahrt und New Space zentrale Zukunftstechnologien seien. Wir stärken das nationale Raumfahrtprogramm und die europäische Weltraumorganisation ESA und bewahren ihre Eigenständigkeit. Die Vorgängerregierung hatte sich vor allem um Mini-Raketen made in Germany gekümmert. Jetzt scheint die Politik etwas breiter angelegt und Deutschland positioniert sich klar gegen Bestrebungen mancher Länder, die ESA zu einer Art EU-Behörde zu machen. Weiter heißt es im Koalitionsvertrag: Wir entwickeln eine neue Raumfahrtstrategie unter Berücksichtigung der Vermeidung und Bergung von Weltraumschrott. Die vielen privaten Firmen, die immer mehr Satelliten ins All schicken, hinterlassen dort Unmengen an Schrott. Agenturen und Unternehmen müssten verpflichtet werden, alles, was sie in den Weltraum bringen, auch wieder sauber zu entfernen. Dazu wäre ein Weltraumgesetz hilfreich, das zum Beispiel Haftungsfragen regelt. So ein Gesetz scheint allerdings nicht das Ziel der neuen Regierung zu sein. So bleibt in Deutschland der Betrieb einer Imbissbude stärker reguliert als das Durchführen von Raumfahrtprojekten.
Eigentum verpflichtet. Ob dieser Artikel im Grundgesetz wiederbelebt werden muss, darum geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.